Hallo ihr Lieben, buongiorno. So zuckerfrei beginnt im Kopf. Ich freue mich riesig, dass ihr reinhört hier in diesen Industriezuckerfrei-Podcast. Und falls du mich noch nicht kennst, ich bin der Andra, ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin und ich bin Sprecherin und vor allen Dingen wirklich Ex-Sugarholic Number One. Kann man nicht anders sagen. Und hier in dem Podcast teile ich mit dir wirklich alle Tools und Hacks, wie du auf Geistesebene, auf Gedankenebene, auf allen Ebenen und dann auch Lebensebene industriezuckerfrei wirst. Weil wir ganz oft versuchen, ja, zuckerfrei zu werden, im Alltag sagen, wir verzichten, wir sind bei Feiern eingeladen, es klappt nicht, da war doch dieser Vorsatz. Also es ist so eine Verhaftung an verrückten Vorgehensweisen, die wir so oft wählen, anstatt wirklich die Sache am Schopfe zu packen, zu schauen, woher es kommt, den Gedankengang zu verändern und wirklich einfach ganz automatisch, ohne jeden Verzicht, mit richtigen Alternativen super stark, super geistesstark, super körperstark, industriezuckerfrei zu werden, ohne Rückfall, wirklich, I swear. Ja, heute in dieser Folge freue ich mich wirklich riesig, denn es ist ein Gast bei mir im Podcast, der, finde ich, so eine spannende Schneise bedient, das in einer der letzten Folgen auch geteilt, das, was wir essen, unter anderem Industriezucker, unglaubliche Wirkungsweisen auf unseren Geist, also auf unsere Psyche und wie wir uns fühlen und möglicherweise auch, was für Menschen wir gut finden, welche Karrieren wir anstreben, was wir uns trauen. Also Ernährung hat viel mehr mit dem zu tun, wer wir sind, was wir machen, was wir denken, wie frei unser Gehirn ist, als wir glauben. Und eine große Sache, die unter anderem zu viel Kaffee, das habe ich in der letzten Folge geteilt, also zu viel Koffein auslösen kann, und Industriezucker und Süßstoffe, also die sind wirklich Panik, Number One, sowie Frittiertes, das ist auch ganz krass, wie das auf uns wirkt und wir wissen es gar nicht, sind das wirklich Begünstiger für unter anderem Angst, Panikattacken, aufkeimendes, oh Gott, im Alltag, wo du möglicherweise, wenn du das nicht zu dir genommen hättest, ganz anders reagieren würdest, ganz ruhig reagieren würdest und es wirklich einen unglaublichen Zusammenhang gibt zwischen dem, was wir uns zuführen. Industriezucker ist wirklich der größte Ballerer von allen, würde ich sagen, und wie wir uns fühlen. Und Klaus Bernhardt hat ein unglaublich tolles Buch geschrieben, Panikattacken loswerden. Und dieses Buch ist so wirklich über Vitamin B12, womit zusammenhängen kann, wie du dich fühlst, bis hin zu tollen Zusammenhängen, wie du Dinge im Kern verändern kannst, nämlich in deinem Geist, wo sie herkommen, mit so unfassbar guten Tools, die man wirklich eins zu eins auf das Zuckerfreiwerden anwenden kann, mit was für einer Kraft, die man eigentlich hat, wenn man auch im Alltag Ängste hier und da hat und was für eine große Liebeserklärung das auch unter anderem an sich selbst sein kann. Wirklich, es war ein unfassbar spannendes Interview und du lernst von A bis Z. Ich freue mich riesig, dass du reinhörst, also ganz viel Freude bei der Folge.
Hallo, lieber Herr Bernhardt, ich freue mich wirklich riesig, dass Sie bei mir im Podcast sind. Ich habe es gerade schon angeteasert. Ich finde Ihr Buch Panikattacken loswerden. Also ich finde, dieses ganze Buch ist ein Buch, was es, also warum hat es das nicht schon früher gegeben? habe ich mich gefragt. Fand auch spannend, wie Sie zu dem Thema gekommen sind. Gelesen in der Buchklappe, weil Freunde von Ihnen mit diesem Thema zu tun hatten, haben Sie sich damit beschäftigt. Mhm. Und ich wollte Sie so gerne im Podcast haben, weil das Thema Panikattacken, Angst ganz oft mit verändertem Blutzuckerspiegel zusammenhängt, was wir essen kann. Angst, also es gibt angstbejahende Nahrung, angstnehmende Nahrung. Und ja, ich dachte, ich lade Sie unbedingt mal ein zu diesem Thema in den Podcast und wollte ganz zuerst fragen, gibt es denn Menschen, die eine Prädisposition haben für Angst und Panik?
Ach. Das ist ja die spannende Frage, gibt es wirklich eine genetische Veranlagung dafür? Ich würde sagen, nein. Also, wenn man die Wissenschaft fragt, würden die sagen, ja, das gibt's. Wenn man dann in die Zwillingsforschung guckt, ist es aber doch so, dass wenn es die wirklich gibt, ist die unglaublich gering und andere Faktoren spielen eine wesentlich größere Rolle. Das heißt, selbst wenn ich eine leichte Disposition hätte, also vielleicht, ich sage jetzt mal 1% mehr Wahrscheinlichkeit habe, wie jemand anders das zu kriegen, ist eigentlich alles andere viel, viel wichtiger als die Disposition.
Ach, spannend. Und das andere, was ist das, die Sozialisierung oder was
die
ist
Sozialisierung,
das andere?
Die Art, wie man denkt, die Art, wie man innere Dialoge führt, die Art, wie man fokussiert ist, Grundeinstellungen, also, und die werden natürlich geprägt durch die Sozialisierungen und durch die Schule, durch die Eltern, durch Freunde. Und auch da dann nochmal viel wichtiger, was für Metaprogramme habe ich? Also bin ich eher jemand, der immer sofort in Widerstand geht, so eine ganz starke Reaktanz hat, oder bin ich jemand, der leicht Ratschläge annehmen kann? Letztere kriegen faktisch nie eine Angststörung, während Leute, die eine starke Reaktanz haben, prädestiniert dafür sind. Was nicht heißt, dass jeder, der eine starke Reaktanz hat, eine Angststörung kriegt, aber also das spielt eine viel größere Rolle, eine stark ausgeprägte Reaktanz, als irgendwelche Genetik.
Also Reaktanz ist im Grunde genommen, vielleicht können Sie das nochmal erklären, dass man stark auf Impulse reagiert, oder was bedeutet das?
In der Psychologie nennt man das auch Blindwiderstand, also psychologische Reaktanz oder auch Trotzreaktion. Das beschreibt es vielleicht ganz gut, damit kann jeder was anfangen. Das ist dieses automatisierte Ja-Aber. Ich diskutiere mit jemand und eigentlich bin ich derselben Meinung, aber ich fühle mich fast schon gezwungen, Ja-Aber zu sagen und dieses eine Beispiel zu bringen, warum es vielleicht doch nicht richtig sein kann. So, und dieses automatisierte Ja-Aber, das nennt man eben ausgeprägte Reaktanz. Und das ist wirklich, was man verstanden hat, dass Angstpatienten eine sehr, sehr stark ausgeprägte Reaktanz haben, und zwar durch die Bank weg. Also das kann ich wirklich so sagen, weil ich habe in all den Jahren und Tausenden von Angstpatienten, mit denen ich gearbeitet habe, nicht einen gehabt, der keine stark ausgeprägte Reaktanz gehabt hat. Das ist ein wirklich entscheidendes Ding, und deswegen ist es ja auch in der Psychotherapie so wichtig, dass man die Reaktanz anders anspricht und da seine Worte anders wählt. Dass dieses Ja-Aber, was das Gegenüber ja immer erstmal unter Stress raushaut, dass das nicht gegen den Patienten arbeitet, sondern dass ich als Therapeut meine Worte so formuliere, dass dieses Ja-Aber für ihn arbeitet.
Und also wenn diese Reaktanz, dieses Trotzverhalten da ist, wie hängt das mit Angst zusammen? Also ist man so gegen etwas, dass es dann im System irgendwie für Aufruhr sorgt? Oder wie
tatsächlich ist man, wenn man stark in der Reaktanz ist, sehr unzugänglich für gute Ratschläge. Man versteht zwar, dass das ein guter Ratschlag wäre, das Gehirn sagt aber als erstes mal automatisch ja, aber, und sucht dann Gründe, warum man gerade jetzt diesen Ratschlag nicht umsetzen kann. Und es findet natürlich auch immer welche. Ich mache so ein Beispiel. Angenommen, man hat jetzt eine Patientin, 48 Jahre, die total unglücklich in ihrem Beruf ist. Und es ist, man kriegt in der Therapie raus, dass das offensichtlich sehr viel auch mit der Angststörung zu tun hat. Und die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, wenn die endlich in einem Beruf wäre, wo sie glücklich wäre, wo sie anerkannt wird, wo sie geschätzt wird, dass dann auch diese Angststörung gehen würde. So, und natürlich, ein klassischer Therapeut wird sagen, dann suchen Sie sich doch einen neuen Job. Dann sagt, ja, aber, und dann sucht das Gehirn Argumente, warum es nicht geht. Mit 48 ist es nicht mehr so einfach. Und was ist, wenn ich dann, wenn der Chef das mitkriegt, dass ich mich woanders bewerbe, und dann schmeißt er mich raus und ich habe gar nichts mehr. Also der Angstpatient plant dann nach dem ja, aber das Scheitern. Und der Trick wäre, dass man zum Beispiel mit einem einzigen Wort diese Reaktanz aushebelt und dann noch nach diesem Wort die schlimmsten Befürchtungen der Patientin überhöht. Ich mach mal ein Beispiel. Also, statt zu sagen, jetzt such dir doch einen neuen Job, das wäre doch schon mal ein wichtiger Schritt, sagt man, und sie sagt dann erstmal ja, aber bla 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 bla. Und dann sagt man, stimmt. Mit 48 ist man definitiv viel zu alt, um noch irgendwo auf der Welt einen neuen Job zu kriegen. Man ist quasi schon tot. Und Arbeitgeber haben ja auch viel lieber jüngere Frauen, die noch einen unerfüllten Kinderwunsch haben und sofort schwanger werden können und dann von heute auf morgen ausfallen. Die sind viel beliebter bei Arbeitgebern. So, und dann sagt das Gehirn ja wieder, ja, aber. Das Gehirn reagiert unter Stress immer mit ja, aber. Nur diesmal eben auf das, was ich gesagt habe. Ja, aber, das stimmt doch gar nicht. Meine Freundin hat doch auch gerade mit 50 noch einen neuen Job gefunden und ist total glücklich. Ja, aber natürlich ist man als Frau, die noch ein Kind haben will, noch viel beschissener dran. Das heißt, jetzt findet ihr Gehirn genau Argumente, warum es doch gar nicht so schwer ist, mit 48 noch einen neuen Job zu bekommen. Das findet sie aber selbst, Nur weil ich quasi mit dem stimmt und der Überhöhung ihrer schlimmsten Befürchtungen die Reaktanz quasi ausgehebelt habe und gesagt habe, du darfst reaktant sein, aber lass sie nicht gegen, sondern für dich arbeiten.
Wow, das ist ja mega spannend. Das ist fast wie so Magneten plus minus. Man muss den richtig einstellen, damit dann das Richtige kommt.
Und das ist eigentlich bekannt in der Psychotherapie, auch in der Psychologie. Also die provokative Therapie nach Frank Farrelly arbeitet danach. Absurde Intervention arbeitet danach. Also es ist wirklich in vielen Teilen Teil der Psychotherapie, aber gerade in der Angsttherapie wird das viel zu wenig gemacht. Dabei ist es eins der wichtigsten Tools, wenn man das mal verstanden hat.
Ich habe gerade auch gedacht, wenn Leute zuckerfrei werden, sagen die auch ganz oft, das geht nicht, das ist ganz schlimm, man muss so viel verzichten. Eigentlich wäre das auch Bandana.
Stimmt, man ist quasi schlimm. Schon tot, wenn man nicht mehr süß essen darf. Es gibt auch nichts anderes, was lecker schmeckt. Also man muss über alles kiloweise Zucker drüber streuen, nur dann schmeckt es. Es gibt überhaupt kein Nahrungsmittel, was einfach auch so total lecker ist. Und schon sucht das Gehirn, ja gut, okay, also das ist ja schon auch lecker, auch ohne Zucker und das auch und das auch. Und auf einmal vorher sagt er, nee, ohne Zucker kann ich gar nicht leben. Und dann sagt das Gehirn, ja, okay, so 7, 8 Sachen fallen mir jetzt spontan doch ein. Und dann sagt man, ah, okay, fang doch mal damit an. Nur jetzt hat er halt selber die Sachen gefunden. Und das fühlt sich für den Menschen ganz anders an, weil er ja selber gefühlt auf die Lösung gekommen ist. Tatsächlich habe ich ihn nur durch diesen Trick mit der Sprache gezwungen, die Reaktanz nicht gegen, sondern für sich arbeiten zu lassen. So, und das Gehirn arbeitet in beide Richtungen gut. Ich blockiere total oder ich finde Lösungen. Die Frage ist, welche Tür mache ich auf? Und Therapeuten, die nicht verstanden haben, wie wichtig die Reaktanz ist, die machen halt immer die Tür zu und die Patienten laufen dagegen und ich mache die Tür halt auf.
Wahnsinn, ich habe gerade, also was für eine unglaubliche Technik erstmal. Also ich bin nicht nur für Angst, sondern so für alle Lebensbereiche. Ich frage mich auch, wie versteht man denn, ob man selber reaktant ist, wenn man nicht gerade jetzt bei Ihnen ist oder irgendeine Therapie macht oder Psychologiestudenten?
Ganz einfach. Also ja, ganz wichtig, man ist nicht gegenüber jedem reaktant. Es gibt auch Menschen, da ist man eher so, ja, dann nehme ich einen Rat an. Das kann die Mutter sein oder ein guter Onkel oder was auch immer, dem man vertraut oder ein Lehrer. Aber jetzt nehmen Sie mal einen, mit dem Sie schon ein, zweimal aneinander geraten sind. Spontan. Und jetzt stellen Sie sich vor, dieser Mensch sagt Ihnen, pass mal auf, das, was du dir gerade vorgenommen hast, das schaffst du auf keinen Fall. Lass es einfach, du kannst nur auf die Schnauze fliegen. Wenn Ihr Gehirn jetzt sagt, wahrscheinlich hast du recht, danke für den Rat, dann sind Sie nicht reaktant. Wenn Sie sagen, Arschloch, jetzt erst recht, dir werde ich es zeigen, dann sind Sie sehr reaktant. So.
Wann?
So, und was war Ihr erster Gedanke, als ich zu Ihnen gesagt habe, das, was Sie vorgenommen haben, schaffst du auf keinen Fall, lass es. War das eher so, oder jetzt erst recht?
Ich dachte, Sie kennen mich ja gar nicht.
Exakt.
Also ich habe weder noch,
Wenn Sie sich das überlegen mit jemand, mit dem Sie schon ein paar Mal aneinander geraten sind, wenn der das mit Ihnen sagt, zu Ihnen sagen würde, was wäre die Reaktion?
Ich glaube, dann bin ich reaktant, weil ich würde es dann auf jeden Fall.
Exakt. Das ist wichtig zu verstehen. Wenn man einen reaktanten Menschen ermutigt, ihm gut zuredet, erreicht man exakt das Gegenteil von dem, was man will. Weil es ja aber anspringt und Gründe findet, warum man den Ratschlag gerade nicht anwenden kann. Sagt man aber, schaffst du eh nicht, also als Frau sowieso nicht, vergiss es einfach. So was sagst du nicht zu mir, jetzt hast recht. In dem Moment triggert man die Reaktanz im positiven Sinn, weil mehr Motivation kann ich Ihnen gar nicht geben, als mit diesen zwei Sprüchen, dem muss ich es zeigen, jetzt erst recht. So. Ein guter Therapeut würde dann, wenn man sagt, so wegchunken, wegspringen, ein ganz anderes Thema anschneiden, um das Ding für sich arbeiten zu lassen.
Also man deckt jetzt das Thema, damit der andere
sofort das Thema, aber okay, lassen wir das Thema. Wir haben ja gestern noch was notiert, was wir heute besprechen wollten. Was war das denn nochmal? Und springt einfach zu was ganz anderem. Und das heißt, das Gehirn arbeitet jetzt, ist voll in diesem Reaktanzmodus, aber ich habe das abgekopselt gehabt und das arbeitet noch tagelang. Boah, warum sagt er sowas zu mir? Warum soll ich das nicht schaffen? Natürlich schaffe ich das auch, wenn ich das will. Wenn ich mir was vornehme, schaffe ich es immer. So. Und das ist das, was ich quasi triggern will. Und deswegen ist es so wichtig, die Reaktanz zu verstehen. Das ist ja nur eins von vielen Tools, die wir hier auch in der Ausbildung für Therapeuten unseren Leuten beibringen. Und sie glauben gar nicht, wir haben gestandene Psychiater hier in der Ausbildung, die haben 10, 20, 30 Jahre Berufserfahrung. Die kommen hier nach 5 Tagen raus und rufen mich nach einem Monat an und sagen, es ist alles anders. Es ist alles anders. Warum haben wir das nicht gelernt in der Uni? Warum hat uns das keiner beigebracht? Es ist so viel leichter. Wo ich früher immer gegen Grenzen gelaufen bin. Jedes einzelne Mal mache ich jetzt elegant eine Tür nach der anderen auf. Ich habe Heilungserfolge, die kann man sich gar nicht vorstellen. Ich hätte nie gedacht, dass es so einfach ist. Also deswegen ist es so wichtig zu verstehen, wir Menschen triggern so über Sprache. Und das ist unser Werkzeug. So, und wenn eine bestimmte Form der Sprache nicht funktioniert, nämlich Ermutigung bei einem Angstpatienten, dann darf ich Worte finden, dass ich trotzdem noch nett zu dem bin und liebevoll, ihn aber trotzdem so triggere, dass die Tür aufgeht.
Ich finde das wirklich phänomenal, was Sie gerade beschreiben. Und gar nicht wirklich nur bei Angst, sondern also bei allem, denke ich gerade. Ja. Weil ich kenne es auch oft bei diesem Zuckerfrei oder bei anderen Themen, wenn ich ermutige, gibt es immer die, die dagegen sind. Und dann werden die immer, sagen wir mal, die Miesmacher, die. Aber da mal mit so einem aufnehmenden Reaktion sagen, ja, stimmt, ist super schwer, schafft auch nicht jeder zuckerfrei. Also lass lieber so, dass das vielleicht viel mehr bringt, anstatt, weil das Spannende ist, ich habe das Gefühl, manchmal wird der Ratschlagende auch ein Verurteilender, wenn er mit einem Reaktanten zu tun hat. Das ist auch wieder so eine ganz komische, eitle Eigendynamik dann.
So, und dann einfach nur sagen, stimmt. Nee, kann ich nicht, also ich kann nicht ganz auf Zukunft reden. Stimmt, einfach nur stimmt und dann die schlimmsten.
Stimmt.
Du hast ja bisher auch nur so 1-2 Kilo im Jahr zugenommen, nicht wieder gekriegt. Das heißt, was waren das die letzten paar Jahre? Wie viel mehr wiegst du jetzt seit den letzten 10 Jahren? Ja, so 10 Kilo mehr. Ja, ist doch nicht schlimm. Da wiegst du halt in 10 Jahren nochmal 10 Kilo mehr. Ja, gut, du kannst die Waage nicht mehr sehen und vielleicht nicht mehr so laufen, aber komm, so schlimm ist das nicht. Ja, gut, du musst ja neue Klamotten kaufen. Aber ist ja auch toll, wenn die Sachen nicht mehr passen. Dann hat man ja einen Grund, als Frau noch wieder shoppen zu gehen, ne? Gut, es sieht nicht mehr ganz so gut aus. Also deine ganzen Sommerkleider, die musst du leider, aber andere freuen sich drüber, die das geschafft haben. Schenk die doch. So, und jetzt habe ich natürlich genau diesen Aspekt, dass sie denken, nochmal 10 Kilo. Ich habe es ja schon ausprobiert die letzten 10 Jahre. Egal, was ich mache, es kommt immer gefühlt jedes Jahr noch 1 Kilo obendrauf. So, und das ist genau der Trick.
Ich finde auch total interessant, also wirklich, dass wie man Menschen auch zu ihren eigenen Höchstleistungen in der Höchstleistung angstfrei zu werden oder egal was bringen kann, als Freund, Coach, Psychologe, Berater, wer auch immer, Tochter, Mutter, indem man den anderen versteht, das reaktante Muster und dann ermutigt auch auf diese Art und Weise am Ende.
Und zwar mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, weil ich glaube, das ist, also so ich meine auch Aufgabe als Therapeut, das Beste in dir so schnell wie möglich zum Leben zu erwecken. Ich hatte neulich eine witzige Diskussion mit dem Palacios, diesem Schweizer Hypnotherapeuten, da sind wir ziemlich aneinander geraten, weil er sagt, es ist total anmaßend, wie kann man sowas machen? Der Patient muss doch selber den Weg für die Heilung finden. Sag ich, du, wenn der den finden würde, dann hätte er den schon in den letzten 40 Jahren gefunden. Und ich habe es ja oft mit Angstpatienten zu tun, die haben das seit 30, 40 Jahren, sage ich. Und jetzt immer noch die Nummer fahren, die seit 40 Jahren nicht funktioniert hat und sagen, ja, du musst davon selber draufkommen. Mhm. Ich meine, wir lernen doch nur aus guten Vorbildern. Ich bin nur da, wo ich heute bin, weil ich mir ohne Ende gute Vorbilder gesucht habe. Da ist doch nichts aus mir selber rausgekommen. Aber ich habe eins gelernt, frag die, die schon da sind, wo du gerne wärst, was die anders gemacht haben. So, und in dem Fall von zuckerfrei ist es, frag doch die, die schon seit 5 oder 10 Jahren zuckerfrei leben, wie sich ihr Leben verändert hat und wie viel besser es ihnen geht. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob es den Preis wert ist. Und wenn dann hörst du vielleicht, Mensch, die Sachen schmecken heute viel besser, viel intensiver. Ich käme heute gar nicht mehr auf die Idee, überall Zucker drüber zu streuen, weil ich es eklig finde. Und hättest du mir das vor 10 Jahren gesagt, hätte ich gedacht, das geht gar nicht. Ich brauche Zucker in allem. Also der Geschmack ändert sich ja auch. Also das ist ja genau der Punkt. Also such dir gute Vorbilder, die schon da sind, wo du bist, wo du gerne sein möchtest und red mit denen. Mhm. Aber die meisten Leute fragen, ja, entschuldige, ich habe.
Ja, nee, total. Die meisten Leute fragen immer diese nach unten Orientierung. Ich nenne das auch immer dieses Phänomen, so ganz komische Sendungen im Fernsehen zu gucken, was ich immer gar nicht verstehe, diese nach unten Spirale Orientierung. Aber ich glaube, ich habe die Theorie, dass der Schmerz, den oberen zu sehen, bei manchen stärker ist, als zu denken, dass sie selber an das Ziel kommen könnten. Wissen Sie, wie ich meine? Also der Schmerz.
Ja, und ja. Der Punkt ist halt, der Menschen ändern sich nur aus 2 Gründen, große Ziele oder große Schmerzen. Die meisten Menschen sind super drin, es so lange zu treiben, bis es so weh tut, dass es nicht mehr anders geht. So, also wenn ich dann 150 Kilo wiege und nicht mehr eine Treppe hochkomme und einen Rollstuhl brauche, so, dann kann ich auch mal über zuckerfrei nachdenken, weil dann tut's auf einmal weh genug. Mhm. So, ich würde es halt noch, solange ich 90 Kilo wiege, machen und erst gar nicht so schwer krank werden. Aber die Menschen haben kein Bild davon, wie Leben in Klasse ist. Also diese großen Ziele. So, und deswegen arbeite ich auch so viel mit großen Zielen, weil ich sage, schau mal, eine Angststörung ist ja eine ganz starke negative Emotion. Die hat sich deswegen so tief ins Gehirn gegraben, weil die Emotion so stark ist. Wenn ich jetzt nur mit einer neutralen Emotion komme, dann pendelt sich das Gehirn irgendwo dazwischen ein. Es ist immer noch im negativen Bereich. Wenn ich aber sage, hier ist Leben so, wie es richtig, richtig klasse ist, die beste Version der besten Version. Wenn ich dann nur in der Mitte lande, bin ich wieder da, wo Leben normal ist. Wenn ich dann noch ein paar Meter weiterkomme, bin ich im positiven Bereich. Wir brauchen die großen Ziele. Ja, und was heißt, dann sagen viele Leute, was ist, wenn es nicht realistisch ist, wenn ich das nicht schaffe? Wer entscheidet denn bitteschön, was realistisch ist?
Ja.
Also das ist, wenn ich erfolgreiche Menschen frage, wie bist du da hingekommen, dann sagen die immer dasselbe. Nicht beim ersten und nicht beim fünften Anlauf. Manche beim 10., manche beim 20. Das Geheimnis ist, steh einmal mehr auf, als wie du hingefallen bist, und lerne aus den Fehlern, die du gemacht hast, um besser und besser und besser zu werden.
Ich habe auch irgendwo mal so eine ganz tolle Definition, ich lese die, man soll seinen Fehlerquotient erhöhen, und das Gegenteil von Erfolg ist nie Misserfolg, sondern das Nichtversuchen. Das waren die zwei Sachen. Ja, wie auch dazu gelesen. Ich fand in ihrem Buch, also einmal auch das mit dieser Unbebilderung, das fand ich spannend, auch bei Panikattacken, dass wenn man immer nur denkt, ich will es weghaben und nicht, ich laufe ohne Angst irgendwo entlang und mir geht's gut, solange dieses schöne Bild nicht da ist, ohne Ziel, ist man wie in seinen eigenen Ängsten irgendwie, in so Spiralen. Das fand ich auch jetzt nochmal spannend, dass Sie das gesagt haben. Und Sie haben wirklich in Ihrem Buch so unglaubliche Dinge, finde ich, geschrieben, wie zum Beispiel Panikattacken, sind eine Liebeserklärung an sich selbst, zu gucken, wo was fehlt. Das fand ich mir unglaublich. Also zu gucken, was war schon davor, was für Zeichen gab es davor. Das fand ich spannend, da würde ich Sie gerne zu fragen. Und mir hat auch total gut gefallen, dass Sie auch, Sie hatten über Vitamin B12, also was für Dinge auch fehlen können, gesprochen, die also auch ernährungstechnisch dazu führen können, dass Panikattacken allein biologisch durch Unterzuckerung oder Überzuckerung kommen kann. Vielleicht können Sie uns da nochmal mitnehmen. Ich muss gerade gucken, ich hoffe, der Bildschirm ist hier nicht zu nah. Dass Panikattacken, also Sie hatten über Vorboten gesprochen. Also dass wenn jemand jetzt sagt, okay, die Situation macht mir Panikattacken oder da fühle ich mich ausgeliefert, dass es davor schon verschiedene Anmeldungen gab, dass sowas kommt. Was sind das für Anmeldungen und woraus resultieren die?
Also diese Anmeldungen sind im Prinzip das Bauchgefühl. Und viele sagen ja, die Panikattacke kam aus heiterem Himmel. Tatsächlich waren da aber nicht nur ein Vorbote, sondern 30, 40, 100, 300. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt schon seit 2 Jahren, ich bleibe bei dem Beispiel, in die Arbeit fahre, wo es mir nicht gut geht. Wo ich schon mehrfach gedacht habe, ich müsste eigentlich raus. Ich fahre da echt nicht mehr gerne hin. Und ich freue mich fast schon, wenn ich krank bin, weil ich dann einen Attest vom Arzt kriege und dann nicht hin muss. Also wenn ich an dem Punkt bin, und ich sag mal, das Wort Beruf, ne, das kommt ursprünglich von dem Wort Berufung. Wofür bin ich berufen? So, wenn das damit überhaupt nichts mehr zu tun hat, sondern nur noch ist, ich tausche Lebenszeit gegen Geld und lasse mich im schlimmsten Fall dafür demütigen, dann hat es der Bauch schon nicht nur einmal, sondern 1000 Mal gesagt, aus da. So. Und dann kommt halt der bewusste Verstand und sagt, ja, aber in deinem Alter und so einfach ist es auch nicht mehr und dann müsstest du dich noch fortbilden und überhaupt ist alles gerade total schwierig. Und was ist, wenn ich dann nicht in der Nähe was finde und viel weiter fahren muss und. Ja, aber, ne, das sind wir bei diesem Ja, aber.
Ah, ja.
Und anstatt zu sagen, Mensch, was wäre denn eigentlich ein Job, der wieder Berufung wäre? Und nicht dann gleich wieder, ja, aber damit kann man eh kein Geld verdienen, sondern gibt's irgendjemanden, der mit dem, wofür ich noch brenne, auch sein Geld verdient? Was hat der anders gemacht? Wie ist der da hingekommen? So, jetzt hat man natürlich, wenn es ganz schlimm ist, zu der Angststörung und der Depression obendrauf, dann brennen die Leute für nichts mehr. So, dann ist es unser Job, die wieder. Ja, dann ist das wieder unser Job, die zum Brennen zu bringen. Und Es ist diese schöne Geschichte. Ich hatte diese eine Frau, die sagt, nee, und die hätte dringend.
Mit den Jüngeren auch, ne? Das war doch mit dieser Immobilienfirma, oder war das das, was sie geschrieben hat?
Ja, genau. Mhm. Ich wollte gerade eine andere Geschichte erzählen.
Ja, gerne. Welche Sie wollen.
Ich hatte eine Frau, bei der war es definitiv die Ehe. Die hätte da dringend rausgemusst. Die war zutiefst unglücklich, aber sie hat sich halt komplett darauf eingelassen, dass der Mann das Geld nach Hause bringt, sich um nichts gekümmert, seit ewigen Zeiten nicht gearbeitet, also war wirklich raus. Ich gebe denn überhaupt nichts, wofür du brennst. Und dann sagt sie, ja doch, bei uns, ich gehe gern bei uns. Die hatten da an der Küste ein Häuschen am Strand entlang und sammel Steine. Ich habe da ganz viel zu Hause, schöne Steine, das liebe ich. Aber davon kann man ja nicht leben. Okay, gibt's noch irgendwas, wofür du brennst? Dann sagt sie, ich mal gern. Also ich mache so ein bisschen Hinterglasmalerei, aber ich mag diese ganz kleinen filigranen Sachen. Das kann ich auch richtig gut. Und alle bei uns in der Familie haben schon Bilder von mir. Sag ich, ja, okay, also du kannst gerne und malst gern, hast eine ruhige Hand. Ja, aber davon kann man ja nicht leben. Und dann habe ich so kurz überlegt und habe gesagt, wer sagt denn das? Und habe ich gesagt, du könntest doch diese Steine, die du schon gesammelt hast, bemalen mit schönen Worten, also mit so Ressourcen, sowas wie Freude, Kraft, Leichtigkeit, Gelassenheit, eine kleine Lackschicht drüber ziehen und die verkaufen auf dem Marktplatz oder eine kleine Webseite dafür, sage ich, ich könnte da welche brauchen. Also ich als Coachingstein, so als Ressource, wenn ich einen Patienten habe, dem noch Gelassenheit fehlt, dann anker ich auf den Stein und schenke ihm den, das ist total toll.
Naja.
So, und ich hol mal kurz aus Augenblick. Und dann habe ich sie wirklich dazu gekriegt, nur mal für mich ein paar zu machen. Und ne, hier ist so einer, Durchhaltevermögen.
Ach, das ist ja super schön. Ist das reingraviert dann oder drauf gemalt?
Wirklich mit dem ganz feinen Pinsel gemalt. Oh, was habe ich hier? Auch ein ganz toller Wert, den viele brauchen können.
Flexibilität.
Und dann habe ich hier so ein paar Kontakte gegeben von so Coaching-Plattformen und dann hat sie die angeschrieben. Und hat da so Fotos hingeschickt. Ich mach's kurz. Sie hat innerhalb von einem Jahr sich nur damit ein Business aufgebaut, wo sie so viel Geld verdient hat, dass sie mit einem Lächeln ihren Mann verlassen konnte, weil sie jetzt quasi richtig viel eigenes Geld hatte, von dem sie gut leben konnte. Nur von ein paar, ich bemal die Steine, die ich am Strand gefunden habe und habe einen Kanal gefunden, um die zu verkaufen. Nur auf solche Leute.
Die Panikattacken waren weg, oder?
Weg. Als klar war, sie hat jetzt was gefunden, wo sie sich auch mit dem wenigen, was sie kann, oder weil noch was eine Existenz aufbauen kann. In dem Moment war klar, ich habe einen Weg raus aus dem Fehler dieser Ehe, den ich da begangen habe, dieser Abhängigkeit, in die ich mich begeben habe. Und es gibt einen Weg für mich. Und in dem Moment hatte das Gehirn erreicht, was es wollte. Es war ein Liebesdienst. Ich mache dich jetzt aufmerksam. Ich schüttel dich so lange, bis du irgendwas änderst.
Was ich mich gerade frage, das muss ich direkt fragen. Also für mich klingt das fast so, als wäre die Kunst des klugen Denkens. Wenn das nicht klappt oder das, wie Sie jetzt eine andere Frage gestellt haben, wie kann man dann doch Geld verdienen oder das irgendwie klug umgedreht haben in der Frage und dann aus einer Möglichkeit. Wie lernt man, also mir kommt vor, wenn man das nicht kann, dass dann Panikattacken resultieren als letzte Notbremse des Körpers, dann löst der Körper das so, bis man dann vielleicht jemand hat wie Sie, der die Frage stellt. Wie lernt man denn so zu denken? Weil ich habe das Gefühl, das sind nur die Kollateralfolgensteine oder wie man es nennen kann.
Es war nie einfacher als heute. Ich habe mein letztes Buch hieß ja Der KI-Therapeut. Oder an Gemini oder an Claude wenden und sagen, pass auf, ich habe ein Problem. Ich bin abhängig von meinem Mann finanziell. Ich kann nicht so viel. Ich habe Jahre, Jahrzehnte raus aus der Arbeit. Was kann ich tun, um trotzdem mich freizustrampeln? Hast du irgendwelche Ideen? Und dann wird diese KI eine Idee nach der anderen liefern. So, und dann kann man noch sagen, pass auf, sprech mit mir wie mit dem Therapeut, stell Rückfragen. Find die versteckten Perlen in mir, die ich selber nicht mehr erkenne, und dann wird GPT das machen. So, und deswegen, also wer, und diese Möglichkeit gibt es ja erst seit ein, zwei Jahren in dieser Qualität. So, also, und deswegen habe ich dieses Buch auch geschrieben, weil ich glaube, wir stehen gerade an einer solchen Wende, die wirklich alles verändert, wenn man dieses Tool richtig nutzt. Weil früher war ich davon abhängig, gute Leute zu kennen. Wenn ich dann quasi quasi in armen Verhältnissen aufgewachsen bin, schon nicht mit Leuten zusammengekommen bin, die studiert haben, die wirtschaftlich erfolgreich sind, da bin ich immer in meinem Dunstkreis geblieben. Also, und ich weiß, wie schwer das ist, weil ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Meine Eltern haben beide nicht studiert, wir waren immer bettelarm und haben immer geguckt, wie kriegen wir die Miete zusammen. Also ich weiß, wie schwer es ist, dann trotzdem noch das irgendwie hinzukriegen und sich da rauszuwursteln. Und deswegen, mein Gott, was hätte ich gegeben für die Möglichkeiten, die es heute gibt? Ja. Das ist um den Faktor 10.000 einfacher. Und deswegen war mir dieses Buch so wichtig, nicht um irgendwelche Therapeuten zu ersetzen, sondern um zu sagen, auch wenn du keinen Zugang zur Therapie hast, auch wenn du kein Geld hast, kannst du, wenn du lernst, kluge Fragen zu stellen. Und du musst nur eine kluge Frage stellen, nämlich die GPT, bring mir bei, klügere Fragen zu stellen. Dreh jeden Tag mit mir 10 Minuten. Ja. Das bedeutet, klügere Fragen zu stellen. Weil die Qualität deines Lebens hängt 1:1 mit der Qualität der Fragen zusammen, die du stellst. Das ist, ich sage immer, das Gehirn arbeitet wie Google. Frage ich das Google, warum geht es mir so doof, so schlecht, wird Google 10.000 Gründe finden, warum es jemand schlecht geht. Frage ich Google, welche Möglichkeiten gibt es in meiner konkreten Situation, um da rauszukommen? Wird auch Google dafür Lösungen haben? So, mit KI ist es nochmal nach oben potenziert. Deswegen, da gibt es Gefahren, gar keine Frage, die sehe ich auch. Aber ich sehe auch eine wahnsinnige Chance für die Menschheit, weil wir zum ersten Mal eine Art von Basisdemokratie haben, weil du nicht aus einem guten Elternhaus kommen musst, weil du nicht super schlau sein musst, weil du nicht Geld haben musst, um gute Ratschläge zu kriegen. Sondern du darfst einfach nur eine KI fragen, bring mir bei, wie ich bessere Fragen stelle. Du darfst dich nur entscheiden. Fertig.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Also ich habe früher, war ich immer stundenlang in der Bibliothek, bevor es Google und alles das Internet war, und also fand schon das die Freiheit in Räumen, und sehe das ganz genauso. Das Buch kenne ich noch nicht. Das werde ich mir wahrscheinlich als nächstes holen. Das finde ich auch einen genialen Titel. Was ist denn jetzt, wenn jemand sagt, okay, ich merke, ich habe Ängste und ich höre vielleicht Leas Podcast. Ich habe jetzt Vitamin B12 gehört, das helfen kann. Kennen Sie auch Lebensmittel oder haben ein paar Empfehlungen, was gut wäre, wegzulassen, zu nehmen? Also zur psychologischen Komponente und des selber klugen Denkens?
Wenn man eh schon Themen hat mit Blutzuckerspitzen, die ja maximal auch auf die Stimmung einwirken. Also wenn das der Blutzucker in den Keller rauscht, ich sehe das an mir selbst, dann bin ich unleidlich, dann werde ich gereizt, dann werde ich nervös, dann habe ich eine ganz kurze Leitung und dann muss ich ganz schnell irgendwas essen, um den wieder hochzufahren. Ich träge das ab und zu, weil mich das sehr interessiert. Also dann habe ich immer so einen Knopf hier im Arm, der mit dem Handy den Blutzuckerspiegel 15 Tage lang checkt und ich genau weiß, auf das Lebensmittel habe ich so reagiert, auf das so. Das kann ich übrigens nur empfehlen, dass also so einen Knopf sich da anzubringen. Den spürt man überhaupt nicht. Und die App sagt einem wirklich auf den Punkt genau, gestern Abend war nicht so toll. Also der Rotwein war okay, den kannst du noch abends trinken, aber hier die Tüte Gummibärchen hättest du mal besser gekniffen. Und also da auch in die Eigenverantwortung gehen und das zu messen. Und bei B12 ist es ja wirklich so, was ich immer sage, ist, also Vitamin D ist bei uns immer wenig, weil wir einfach zu wenig Sonne kriegen. Da kann man eigentlich grundsätzlich im Winter schon mal ein bisschen dazu nehmen und ruhig auch mal ein paar höhere Dosen. Da kann man nichts falsch machen. Dann Vitamin B-Komplex kann eigentlich auch nie schaden.
Das ist da der Unterschied, die lassen alle B-Vitamine zusammen. Genau, die B-Vitamine haben auch irgendwie Wirkungsweisen doch auf das Nervensystem und auf möglich weniger Panikattacken.
Genau, richtig. Daran alleine liegt es selten, aber es ist ja immer eine Summe an vielen Sachen, die zusammenkommen. Und dann habe ich, vielleicht habe ich noch ein Röhmhell-Syndrom und dann habe ich noch einen Vitamin B12-Mangel und noch einen Vitamin D-Mangel und dann denke ich noch falsch. Und das alles summiert sich und dann geht's halt noch schneller und wird noch intensiver. Und es macht natürlich immer Sinn, alle Auslöser zu kennen und alle zu eliminieren, damit ich auch dauerhaft geschützt bin. Und was ich auch noch Leuten rate, ist Berberine.
Was ist das, Berberine?
Berberine ist im Prinzip, also Leute, die zuckerkrank sind, die nehmen Metformin. So, und Berberin ist eine ganz natürliche Vorform davon, die dafür sorgt, dass das Blutzuckerspiegelspitzen gesenkt werden.
Ach doch, das gibt es in der Apotheke auch frei verkäuflich, glaube ich, oder?
Berberin,
ja,
genau.
Dann kenne ich das.
Und das hilft schon mal, dass ich in diesen, dass auch diese Heißhungergefühle gar nicht mehr so hochkommen. Also, ne? Gerade die Leute, die zuckerfrei werden wollen, haben das ja, dieser Hyper ist ja oft nur 5 Minuten oder 10 und wenn man den übersteht, dann geht's ja auch wieder weg. Aber viele überleben diese 5 oder 10 Minuten gefühlt nicht und müssen den nächsten Maßregel futtern. Und dazu sagen, ja, da gibt's aber was, dass dieser Abfall schwächer wird und dieser Peak etwas schwächer abgeschwächt wird, dann ist es nicht so schlimm und dann schaffst du es leichter. Also gibt's ja Haufen Möglichkeiten.
Ja. Ja, ich, dass da an die Möglichkeit mit dem Berberin und dem leichtbleibenden Zuckerspiegel, das hat Bernie. Also, das ist schon mal ein super Tipp, weil ihr auf jeden Fall verlinken. Und sehen Sie denn Zusammenhänge zwischen Blutzuckerspitzen durch Mars und Snickers mit Industriezucker? Bei mir geht es übrigens nicht um Datteln, sondern wirklich nur um Industriezuckerweißen. Dafür bin ich immer. Gibt es da Zusammenhänge, dass dann hohe und niedrige, also Blutzuckerabfall, der dann möglicherweise zu Ohnmacht führt? Das ist dann dieses eine Symptom, wo dann vielleicht so ein Automatismus, oh, ich fühle mich schwach, ich habe Panikattacken. Sie hatten ja mal gesagt, dass irgendwann bildet man sich das körperlich ein, angefangen von etwas, was körperlich vielleicht möglicherweise mal war. Also sehen Sie da einen Zusammenhang im Blutzuckerspiegel mit möglichen Panikattacken?
Da gibt es auch einen Zusammenhang, wobei man da wirklich aufpassen muss, was war Henne, was war Ei. Weil Psychosomatik ist wirklich eine Bitch.
Weil man es nicht erkennt, ne? Das ist das. Man erkennt einfach nicht, was woher kam.
Und es gibt so einen schönen Test. Also gerade Leute, die dann sagen, ah, aber dann wird es mir schwindelig und dann wird es mir schwach und mir schwummrig und dann habe ich so Schwindelgefühle und fühle mich. Ja. Soll jeder mal testen. Gibt ja viele Leute, die stehen zu schnell auf und werden ein bisschen schwindelig. So, und gerade Angstpatienten interpretieren das schon wieder als möglichen Hinweis, dass eine Panikattacke kommt. Ich fühle mich schwach und schwanke so ein bisschen und dann merke ich wieder, ah, was ist da? Und die Leute sollen einfach mal testen, wenn sie sich gerade ein bisschen Sport gemacht haben, sich gerade ein bisschen schwach fühlen, es ist kein Schwindel da oder sie sind mal schnell aufgestanden und komischerweise kommt kein Schwindel, die sollen mal absichtlich gucken, wo der Schwindel ist und ihn suchen. Und wenn es Schwankschwindel ist, gucken, schwankt es nicht doch schon ein bisschen und wenn es Drehschwindel war, dreht es nicht doch schon ein bisschen. Und in fast allen Fällen kommt der Schwindel dann. Ich kann ihn wirklich herbeirufen, selbst wenn er ursächlich nicht wegen ich habe zu viel Sport gemacht oder ich bin zu schnell aufgestanden gekommen ist. So, und das mal zu verstehen, Mist, ich kann ihn ja wirklich selber nur durch das Suchen danach produzieren, heißt also, der Hebel ist viel stärker, als ich gedacht habe. So, wenn ich das herbeidenken kann, dann kann ich es auch wegdenken.
Ja, aber nur, ich finde das überragend. Ich finde das wirklich Ihren Ansatz so überragend, weil man liest so viele Sachen über diese Angst und dass sie, ich fand auch, Sie haben auch einmal geschrieben, Psychopharmaka oder was dann immer so ganz schnell verschrieben wird, bei Panikattacken, dass das Quatsch ist, weil man den Grundhebel nicht verändert und dass sie eigentlich, ich fand, das ist so ein absolutes Machtbuch, was Sie auch geschrieben haben, weil Sie geben eigentlich die Macht zurück, die man irgendwie abgegeben hat. Absolut. So ein Selbstbestimmungsmachtbuch ist das.
Das war für mich das Wichtigste, den Leuten die Selbstermächtigung zu geben. Und wir haben die Fähigkeit, wenn wir wissen, wie wir es machen. Also ich sage bei meinen Therapeutenausbildungen immer, geht raus aus dem Inhalt, geht rein in die Struktur. Es ist nicht das, was die Leute euch erzählen, warum es ihnen schlecht geht und wie es ihnen schlecht geht, ist wichtig, sondern stell die Frage, wie machst du es? Wie machst du selbst Angststörungen? Wie machst du Panikattacken? Und die meisten, denen man diese Frage zum ersten Mal stellt, ja, wie mache ich? Mache ich doch nicht, das überkommt mich, das überfällt mich, so von hinten so. Und dann ist es da. Sag ich, nein, das machst du. Durch eine Art des Denkens, durch eine Art des Planens. Und bis die mal verstehen, Mensch, tatsächlich, ich plane ja Scheitern. Ich plane ja schon, bevor ich auf diese Party gehe, dass es mir dann nicht gut geht und dass ich dann ganz früh wieder weg muss, weil mir schwindlig wird und alle mich komisch an. Es stimmt, das habe ich alles vorher gesehen, obwohl ich noch gar nicht da war. Und dann zu verstehen, es ist bei manchen ein auditiver, bei manchen ein visueller Prozess. Und sage ich, wenn, ich sage so oft, imaginierte Drachen kannst du nur mit imaginierten Schwertern töten. Wenn eine bestimmte Fantasie die du immer und wieder denkst, die zu Angstpatienten macht, dann muss es auch eine Gegenfantasie geben, die dich da rausholt. Das Gehirn ist ja keine Einbahnstraße. So, und dem Beispiel, was ich gerade genannt habe, Party, das Bild, was sie halt nicht haben, ist, dass sie bis zum Schluss Spaß haben, tanzen, wieder einen Cocktail nach dem anderen genießen und dann mit der besten Freundin laut singend nach Hause laufen und sich kaputt lachen noch auf der Straße und einfach nur glücklich ins Bett fallen und glücklich einschlafen. Dieses Bild existiert nicht mehr. Aber ich schalte da eh noch eine Viertelstunde aus und dann muss ich bestimmt gleich wieder weg, weil dann gucken schon alle ganz komisch und ich bin auch schon ganz ganz unruhig und mein Herz rast schon. Das kriegen die super hin. Aber die Gegend hat das Gehirn nicht trainiert und darum geht's.
Ja, ich finde das genial, auch mit dem imaginierten Drachen, der dann nur durch imaginierte Schwerter wettzu bekommen ist oder bekämpft werden kann. Ich habe auch gerade gedacht, eigentlich ist ja, wenn man so fähig ist, den Körper zu steuern, dass er das produziert, das hatten sie auch an einer Stelle im Buch, ich weiß gar nicht, wie so ein Konzert, dass man das alles einrichtet mit seinen Gedanken, dass man dann diese Panikattacke kriegt, auf diese Party, den Schwindel. Eigentlich könnte man ja, wenn man das jetzt mal anders denkt, sagen, dass Menschen, die schaffen, Panikattacken zu produzieren mit dem Körper, ja zu Unfassbarem auch fähig sind. Also umgedreht, im Guten. Also die sind ja unfassbar visionär. Power
exakt in die gegenteilige Richtung drehen. Genau. Weil die Kraft ist da. Man lässt seine Pferdchen nur in die falsche Richtung ziehen.
Ja. Ja, das ist also, das, so einen Gedanken hatte ich noch gar nicht. Auch vielleicht, wenn das jemand hört und denkt, oh, weil man hat ja eigentlich, denkt man ist ja schwach, man ist irgendwie, kriegt es nicht hin. Also man hat ja nie so Gedanken, boah, wie mega ich bin. Stark.
Absolut.
Auch mental, also was für eine mentale Zauberkraft die auch haben am Ende, sich das so zu produzieren. So vom Gedanken, dass man auch sowas diesen Leuten dann sagt, weil Wahnsinn. Also das war jetzt, kam mir gerade, als sie darüber erzählt haben. Also die schaffen super gute Schwerter zu produzieren. Was würden Sie sagen, also dieses Buch allein ist schon, das verlinke ich auf jeden Fall. Ich fand auch genial, alleine die letzten vier Kapitel sind ja auch so mentale Sachen. Wenn man denkt, man schwankt, dann soll man nicht nach links und dann soll man nach vorne und hinten schwanken. Oder wenn man irgendwann fällt hin, haben Sie eine Theaterbühne beschrieben, wo dann irgendwie so aus dem Boden Dinge, so ich weiß nicht, Seile oder so, die festhalten, haben Sie ja beschrieben. Und also eigentlich ist das ein Geistesbuch. Das ist gar nicht so ein Klinikärztbuch irgendwie, sondern es ist wirklich so ein Geisteskraftbuch eigentlich, was Sie da geschrieben haben. Würden Sie das auch so sagen?
Absolut. Sehe ich ganz genauso. Und man, es ist ja schon, ich habe es jetzt 2016 geschrieben. 2017 gab es dann die Neuauflage und beim Ariston Verlag in der Random House Gruppe. Und wir haben natürlich unglaublich viele Zuschriften gekriegt, dadurch, dass es über 2 Jahre auf der Spiegel-Bestsellerliste stand. Und dann kam natürlich, aber das habe ich nicht verstanden, und was mache ich denn hier und was mache ich denn dort? So ist ja dann auch dieser Videokurs entstanden, den wir später gemacht haben, dieser Endlich Angstfrei, wo ich dann quasi all diese Fragen nochmal gesammelt habe von diesen zigtausend Zuschriften und gesagt, okay, da gibt's noch Bedarf, da haben die Leute noch nicht verstanden, wie sie die Technik in dem Buch vielleicht auf ihr persönliches Ding, auf eine Emetophobie ummünzen können oder auf eine Agoraphobie oder auf eine soziale Phobie. Und habe dann noch diesen Videokurs gemacht, weil ich gesagt habe, okay, da braucht ihr jetzt nicht teure Stunden bei uns buchen, sondern da habt ihr einmal einen Videokurs und dann habt ihr mich da 7 Stunden lang und dann erzähle ich euch das, als wenn wir in der Sitzung wären. Das war natürlich für mich ein ganz großes Geschenk, dass ich diese Zuschriften alle bekommen habe, dass ich verstanden habe, da hast du nicht dran gedacht, dass da jemand an der Stelle nicht weiterkommt oder dass da vielleicht noch eine Frage ist, die du noch nicht geklärt hast. Und da war ich unheimlich dankbar, dass ich da nochmal quasi nacharbeiten durfte und den Leuten noch auf einer anderen Ebene was hinterher schieben konnte.
Total, und vor allen Dingen auch losgelöst von ihrer Präsenz am Ende, ne? Weil sie können sich ja nicht in 20 Personen teilen, außer die Leute, die jetzt für sie arbeiten.
Das war ein ganz entscheidender Grund, weil wir haben es ja wirklich gemacht, um den Menschen zu helfen. Und deshalb war das, wir hatten dann so lange Wartelisten, also dass jemand, der bei uns eine Therapie haben wollte, zum Teil 2 Jahre warten mussten. Nicht, weil wir nicht wollten, sondern einfach, weil unser Tag auch noch 24 Stunden hat und so viele Leute gesagt haben, der macht irgendwas anders, das scheint zu funktionieren. Und auch deswegen habe ich diesen Kurs dann gemacht, weil ich gesagt habe, na, dann kriegt ihr mich jetzt quasi in Konserve und ich mache das so gut ich kann und pack all die Fragen rein und beantworte die so, wie ich sie auch im 1:1 beantworten würde. Genau das war der Punkt. Und dann
den Kurs werde ich auf jeden Fall verlinken auch.
Das ist ganz lieb, das würde mich sehr freuen, ja.
Auf jeden Fall. Ich habe auch gerade nochmal gedacht, was wäre denn, wenn, weil der normale Weg, wenn man jetzt nicht ihr Buch gelesen hat, nicht ihren Online-Kurs gemacht hat, nicht bei Audible ihr Buch ja auch, nicht irgendwie mit Ihnen in Kontakt gekommen ist, jetzt vielleicht auch durch den Podcast, ist ja der normale Weg. Ich habe Angst, ich meide die Situation oder dann bin ich doch da, dann mache ich diese Imagination ins Negative, wie Horror alles wird und ich breche zusammen. Was wären denn so die ersten Schritte, die man rausmachen kann? Und noch eine Sache, die ich auch noch fragen muss, jetzt mische ich die Fragen, aber eine Sache, die ich auch noch fragen muss oder teilen will, ich finde, was auch helfen kann, ist so eine Leichtsinnigkeit zu bekommen, zu denken, das hat mir damals, als ich mal Ängste hatte, dass ich dachte, das ist ja alles hier nur ein Theaterstück. Also das, als wäre das nicht wie der Traum im Traum im Traum, wie bei Inception. Haben Sie auch so eine Methode mal?
Also das, was Sie hier beschreiben, wäre quasi eine
Depersonalisierung heißt es.
Genau, Depersonalisierung. Man dissoziiert sich sozusagen vom eigentlichen Umfeld, hebt es auf eine Theaterbühne sozusagen. Das ist eine sehr hilfreiche Technik. Man muss nur aufpassen, dass man nicht auf dieser Bühne hängen bleibt. Also viele Menschen, die zu lange in der Angststörung sind, so quasi da immer wieder in dieses Imaginäre gehen, bleiben irgendwann hängen und haben dann eine Dissoziationsstörung oder eine Depersonalisationsstörung oder die Realisationsstörung, so heißt das. Da gibt es auch eine Technik dafür, wie man da wieder zurückkommt. Eine ganz einfache, die ist auch in dem Kurs drin. Aber die eigentliche Frage ist doch nach einem Tool, das schnell hilft, das jeder nutzen kann. Ich würde an der Stelle immer die Zoom-Technik nehmen, weil die alles beinhaltet. Und sich klar zu machen, wie mache ich Angst? Ja, und dann zu sagen, stimmt, der Bernhard hat recht. Immer wenn ich dahin gehen soll, habe ich ein Bild davon, wie es schief geht. Oder ich höre meinen inneren Dialog, der sagt, oh Gott, da darfst du auf keinen Fall hin. Das überlebst du nicht. Also entweder ich plane es auditiv oder ich plane es visuell. So, und sich das klar zu machen und dann dieses Bild, diese Filmszene des Scheiterns wirklich zu sehen vor sich. Aber diesmal aktiv zu werden und zu sagen, okay, ich lasse die schrumpfen. Ich mache die immer kleiner, bis die quasi, ich habe hier so einen kosmischen Staubsauger im Gehirn und der saugt die auf und weg. Saugt das Bild hier rein. Das alleine hilft aber nicht. Ich brauche ein Gegenbild. Was ist denn die Gegenfantasie? Also angenommen, wir bleiben bei dieser Party. Ne? Ich kann da auf keinen Fall hingehen, da kollabiere ich. Und das Gegenbild wäre, ich bin eine der Letzten, die da lachend rausläuft, weil es der geilste Abend seit 20 Jahren war. So, und ich sehe mich quasi gerade mit meiner Freundin Arm in Arm, laut singend da rausgehen. Ich lache über beide Backen. Ich fall zu Hause in mein Bett und schlafe sofort ein und bin einfach nur glücklich. Dieses Bild. So, und das negative Bild sauge ich weg und lasse aus derselben Stelle, puff, so ein neues Bild rauskommen. Richtig groß, richtig farbig. Ich mit meiner besten Freundin laut singend auf den Straßen. Und es ist so richtig, ich fühle mich wieder wie 16, so nach dem Motto. So, und dann genieße ich dieses Bild mit allen Sinnen und dann versuche ich mir nochmal vorzustellen, das Scheiterbild. Aber ich lasse es sofort wieder wegsaugen und wieder, puff, kommt das andere raus stattdessen. Also ich gebe dem Bild gar keinen, dem schlechten Bild gar keine Zeit mehr, sich zu entwickeln. Und das wiederhole ich ein paar Mal. Und der Trick dabei ist, das Gehirn lernt, es ist gar nicht schlimm, wenn das schlimme Bild kommt, weil ich kann es ja wegsaugen und durch was Besseres ersetzen. Und das Gehirn automatisiert alles, was man oft genug tut. So, ich höre natürlich mit dem guten Bild auf. Das ist ganz wichtig. So, und wenn ich das 20, 30 Mal gemacht habe, hat das Gehirn gemerkt, aus irgendwelchen Gründen mag der nicht mehr, dass wir uns nur das doofe Bild angucken, sondern der will das nicht mehr. So, und dann, puff, das andere ist da. So, und das fängt irgendwann an, einen Automatismus zu bauen im Gehirn. Und wo früher das Bild kam und ich 100% sicher in die Panikattacke geschlittert bin, weil ich ja wie die Schlange aufs Kaninchen gestarrt habe oder umgekehrt das Kaninchen auf die Schlange, dieses Bild ist dann genauso gestört und ich habe keinen Ausweg. Ja. Puff, und das andere, und ich, oh, das ist aber viel netter, wie ich da lachend in der die Straße nach Hause. Also darum geht's. Darum geht's. Ich baue dem Gehirn quasi eine neue Automation über die alte. So. Ja. Und das geht sehr, sehr schnell. Und das ist ein super Tool, mit dem man quasi dass man trainieren kann, nicht erst, wenn ich konfrontiert bin mit irgendwas, sondern ich vorher trainiere und das dann idealerweise automatisch anspringt, wenn ich wirklich in die Situation komme. Und ob das 2 Wochen dauert oder 4, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Aber wenn ich das regelmäßig trainiere, passiert das. Und ich habe ja Feedback von so vielen Leuten, dass die sagen, das ist der Hammer, das Tool. Seit ich das mache, kann ich da wieder hingehen.
Wahnsinn.
Und darum geht's.
Wahnsinn. Ich finde das absolut genial. Ich bin vor allen Dingen, ich habe gerade an den Anfang von unserer Unterhaltung gedacht, die Reaktanten können ja auch nichts sagen, weil das negative Bild hat ja die Berechtigung. Wurde dann reingezoomt, also sogar die, die dann sagen, ne, weil einfach nur das Bild zu streichen ohne Ersetzung und es nicht da sein zu lassen, das ist eigentlich der Horror. Keine Ersetzung und sagen, nee, weg, weg, weg. Das ist dann die Panikattacke, geht weiter.
Weg hat ja noch nie funktioniert.
Denke, ja, immer nur durchs Ersetzen eigentlich.
Immer nur durch was Besseres ersetzen. Das ist der eigentliche Trick. Habt das bessere Gegenbild und trainiert es absichtlich, genauso wie du unabsichtlich vorher das schlechte Bild trainiert hast.
Spannend. Und da ist auch eine Analogie zum Zucker. Ich sage immer, lass die Snickers nicht weg, mach dich selber industriezuckerfreie Snickers mit Datteln, weil weglassen, keiner will langfristig verzichten. Man braucht immer eine gute Alternative, die man machen kann, oder Studentenfutter in der Tasche. Es war so ein tolles Interview, wirklich. Also ich finde vor allen Dingen, ist es so, also diese Prinzipien, die Sie beschreiben, das sind so Gehirnchirurgie, finde ich irgendwie, oder Chirurgie des Denkens, also diese konkrete Auswahl der eigenen Gedanken und wie gefährlich das unkonkrete Denken ist auch. Also ich stelle mir gerade vor, jemand hört nicht das Buch oder kennt ihr Buch nicht und bleibt dann weiter in diesen Panikattacken, wie dann das Leben auch eingeengt wird, was er nicht mehr macht, was er vielleicht nicht studiert, was er vielleicht nicht arbeitet, dass er sich gleich nicht trennt aus einer Partnerschaft und dann wieder auch noch so eigene Spiralen des Horrors entsteht, nur durch die Nichtkunst des richtigen Denkens eigentlich, die man woher auch lernen soll. Jetzt sagen sie ChatGPT und KI, wenn man nicht dieses Umfeld hat. Aber man hat im Grunde genommen, kann man in der Zeit, wo wir jetzt leben, sich alles anlernen.
Absolut. Und zwar nie leichter als heute.
Ja. Ich danke Ihnen wirklich, wirklich von Herzen, dass Sie da waren. Sie haben mich so inspiriert mit Ihrer Arbeit. Wirklich. Also ich werde alles zu Ihnen teilen. Und ich glaube, also Sie wirklich, Sie helfen. Sie wissen das ja wahrscheinlich, aber auch ich glaube, dass viele Leute jahrelang Therapie und alles erspart bleibt, wenn die ihr Buch kennen. Wirklich. Also Zeit, Energie, Geld, Ressourcen. Ja.
Das ist zumindest das Feedback, das wir von unseren Klienten bekommen oder von denen, die das Buch gelesen haben oder den Videokurs genutzt haben, dass sie wirklich sagen, dass ich habe nicht geglaubt, dass es so schnell gehen kann nach meiner langen Geschichte. Weil es gibt ja Leute, die haben jahrzehntelang eine Angststörung und selbst die schaffen es damit. Einfach weil, wenn ich verstanden habe, wie ich es mache, weiß ich auch, wie ich es loskriege. So, und der Klassiker halt, Konfrontationstherapie und noch ein paar Psychopharmaka, der hat, mag sein, dass der in einigen Fällen hilft, aber es ist mit der schmerzhafteste und schlechteste Weg, den es gibt. Es gibt viel elegantere, seit wir wissen, wie Neuroplastizität im Gehirn funktioniert. Und das ist mein Angebot, das ich an die Leute mache. Und wenn sie halt meinen, sie brauchen den klassischen Weg noch, dann feel free.
Danke, dass Sie da waren, wirklich von Herzen.
Danke,
danke.
Vielen, vielen Dank.
Ich hoffe, es war inspirierend für euch, auch wenn ihr sagt, nee, ich habe gar nichts mit dem Thema zu tun, ich bin all good. Was dahinter steckt, ist wie so eine Philosophie, wie ein Weg, ein inneres Labyrinth an wie du Dinge im Inneren veränderst. Also ich finde dieses Buch und auch die Arbeit wirklich unfassbar gewinnbringend. Und ich hoffe, das konnte dich ein bisschen inspirieren, egal wo du gerade bist, egal ob du Angst hast oder nicht, es ist irrelevant. Beim Zuckerfreiwerden ist es wirklich ein absoluter Gamechanger und auch dieses Reaktanzprinzip fand ich so super spannend. Ich verlinke euch alles zu Klaus in den Shownotes, das Buch, den Kurs, alles zu ihm und seiner Arbeit und schau super gern vorbei. Und wenn du Lust hast, auch bei mir, @zuckerfreibeginn im Kopf, Leandra Fili, oder bei YouTube mit tollen Rezepten, jetzt unter anderem das Tiramisu. Und ich habe übrigens gestern, wirklich, das ist so unglaublich, ich habe industriezuckerfreie Prinzenrollen-Kekse nachgemacht. Die sind besser als die echten. Wirklich, ich habe noch 2 im Kühlschrank. Da freue ich mich den ganzen Tag schon drauf. Die esse ich gleich, die sind so unfassbar. Das Tiramisu kommt bald. Es kommen jetzt immer öfter Videos. Ich werde immer besser, noch mehr hochzuladen. Ich weiß einfach, wie viel euch das bringt und wie viel Nachfrage ich habe auch nach einem Rezepteband. Und es gibt ja ganz tolle Sachen, die zeitnah kommen. Und genau. Also ihr Lieben, Ich umarme euch, schaut super gern vorbei. YouTube, Leandra Philipp Zuckerfrei. At Instagram, Zuckerfrei wegen dem Kopf. TikTok bin ich auch. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine ganz, ganz gute Woche. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr noch Ideen habt. Ich habe jetzt letztens den Wunsch bekommen, einen kompletten Tag Zuckerfrei mit Leandra mal zu teilen im Podcast, was ich da so esse, was ich zu mir nehme. Ja, also schreibt mir super gern, falls sowas spannend ist. Ich will mal so dicht wie möglich an Geistreichen die Folgen gestalten. Wenn das für euch spannend ist, mache ich das natürlich total gerne. Also ihr Lieben, alla prossima, denn zuckerfrei beginnt im Kopf, deine Lea.